Herzlich willkommen zu Stadtrat aktuell, dem Brücke Politik Podcast aus Regensburg.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie und euch wieder alle sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Stadtrat aktuell. Wir wollen über 4 Sitzungen in aller Kürze berichten. Es waren einige Sitzungen in den letzten 14 Tagen. Und wir wollen wieder so ein bisschen erzählen, was die Highlights waren und was das Wichtigste war. Heute als Gesprächspartner sind dabei 2, die ganz frisch im neuen Stadtrat sind und noch voller Elan und Idealismus. Zum einen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die Bettina Simon, und der Tom Meyer. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr euch die Zeit nehmt. Bettina, wir fangen mit dir an. Umweltausschuss, da bist du Mitglied. Diesmal hat es etwas länger gedauert, weil es ein paar spannende Themen gab und es zeitweise auch ein bisschen lustig wurde. Da ging es im Kern um den Bericht zu einem Antrag, den ihr schon mal behandelt habt. Was war da los?
Ja, da muss man mal zurückgreifen auf einen Antrag, den die Frau Freihofer gestellt hatte und über den wir schon berichtet hatten damals, weil wir die Sensation geschafft hatten, dass ein Antrag, der nicht von der Koalition kam, durchgegangen ist, weil nämlich die Koalition sich doch noch dazu durchringen konnte, da mitzustimmen. Es geht um Fassadenbegrünung. Und wir haben damals sehr an diesem Antrag gefeilt. Es ging darum, wie kann man das formulieren, dass es nicht nur um städtische Gebäude geht, sondern auch um die Gebäude der städtischen Töchter, was ja auch wichtig ist, damit, dass man das auch noch mit abdeckt. Und zu diesem Antrag war der Bericht angekündigt und wir hatten uns schon etwas gewundert, weil dieser Bericht nicht wie sonst meistens schriftlich vorgelegt wurde und dann nochmal erläutert, sondern es wurde nur ein mündlicher Bericht angekündigt. Insofern waren wir ziemlich gespannt, was da kommt. Und zum Bericht waren sowohl die Vertreter der Verwaltung als auch die Geschäftsleitung der städtischen Töchter anwesend. Und jeder hat was dazu gesagt. Und dann war das Erstaunen sehr groß, allseits und auch bei uns. Denn uns wurde unisono erklärt, dass das einfach nur schwierig ist. Also es wurde schon gesagt, ja, Auftrag verstanden, wir haben uns das angesehen und jetzt können wir gleich sagen, das ist eigentlich kaum oder nur sehr schwierig möglich. Wir müssen lange untersuchen, wir müssen lange planen und die Schwierigkeiten wurden uns sehr, sehr detailliert erläutert, was das technisch bedeutet, Bestandsfassaden zu begrünen und dass man da einfach große Kosten sieht, dass man da auch zum Teil Sicherheitsbedenken hat. Es ging zum Teil um gerade bei der REWAG, weil die halt die Versorgung sicherstellen müssen. Und gesagt, das ist bei ihnen vielfach nicht möglich. Und immer wieder Kosten, Aufwand und auch die Schwierigkeit im Hinblick auf die Kosten, weil bei vermieteten Objekten muss das dann als laufende Kosten auf die Mieter umgelegt werden. Und das ist eine Hürde, wie soll man die nehmen? Aber dennoch, ja, Auftrag verstanden, sie werden es machen und haben auch schon eine grobe Planung vorgelegt, dass es etwa ein Jahr dauern wird, um mal Flächen zu identifizieren. Ein kleines Pilotprojekt am Rathaus selbst, an der Westfassade, soll schon kurzfristig geprüft und wenn möglich umgesetzt werden. Aber das war's dann erstmal.
Schade, weil, also das ist wieder so typisch. Man überlegt sich eher, warum etwas nicht geht. Das Problem ist, wir leben in Regensburg in einer steinernen Stadt. Das heißt, die Innenstadt ist um 3 bis 4 Grad wärmer als die Umgebung und wir brauchen zwingend Wasser und Grün. Und wenn nicht die öffentlichen Hand selber, wer soll es denn dann machen? Aber gut, so ist es und das mit den mündlichen Berichten finde ich auch unterirdisch, weil man sich einfach auf die Sitzungen nicht gut vorbereiten kann. Das war im Jugendhilfeausschuss später, komme ich nochmal auf das Thema. Trotzdem gab es im Umweltausschuss auch etwas Erfreuliches. Es geht um den inneren Stadtwesten.
Ja, und zwar ist es die Margaretenau. Da gibt es ein Sanierungsmanagement mit einer KfW-Förderung. Und da haben wir tatsächlich auch schriftlich was vorgelegt bekommen und trotzdem noch einen ausführlichen Bericht. Und das ist ein sehr gelungenes Projekt. Wir haben auch Bildmaterial vorgestellt bekommen, auch die Einladung, das mal zu besichtigen. Aber da muss die Corona-Situation sich noch entspannen. Und das ist ein sehr engagiertes Projekt, das wohl auch sehr gelungen ist, insofern als die Bewohner dort dieses Viertels einfach auch voll dahinter stehen, hinter ihrem Viertel. Und die Sanierung das auch berücksichtigt und auch weitergeht. Das sind auch noch andere Sachen. Also es geht jetzt nicht nur um Gebäudesanierung, sondern es ist auch darüber nachgedacht worden, wie man dieses Viertel noch stärken kann. Zum Beispiel es sind Umfragen gemacht worden, inwieweit sich die Bewohner Carsharing vorstellen könnten und so weiter und so fort. Also das hat so ein bisschen Pilotcharakter und das wurde jetzt nochmal um 2 Jahre verlängert. Und alle haben das sehr positiv aufgenommen. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass, wenn das wieder möglich ist, dass man sich das mal ansieht, weil es gibt immer viel zu meckern und zu kritisieren. Und dann finde ich es wichtig, dass, wenn was mal richtig gelingt, dass man das auch würdigt und sich ansieht. Und das kann man ja auch als Beispiel nehmen, wenn es woanders was zu tun gibt.
Jetzt habe ich dich vorhin irgendwie abgeschnitten. Du wolltest noch was sagen.
Ja, weil ich hatte ja gesagt zu der Geschichte mit den Fassadenbegrünungen. Ich habe ja dargestellt, was uns die Verwaltung gesagt hat und eben die Vertreter der städtischen Töchter. Und wir sind tatsächlich erstmal alle wie vom Donner gerührt da gesessen und haben dann schon unsere Lämpchen gedrückt, dass wir was sagen wollten. Aber die Reaktion, über die wollte ich schon noch berichten. Mhm. Jeder hat sich überlegt, was er jetzt dazu sagen soll, und vorgeprescht ist aber dann tatsächlich der Herr Lehner von der CSU. Ich hatte eigentlich gedacht, dass von den Grünen irgendwie eine große Watsche kommt, wie, was soll denn jetzt das? Aber tatsächlich ist es so, dass der Herr Lehner seinem geballten Unmut hier Luft gemacht hat und wirklich so sich in der Richtung geäußert hat, dass das ja jetzt wohl eine Unverschämtheit ist. Dass der klare Auftrag des gesamten Stadtrates vorliegt, Fassadenbegrünung möglich zu machen, und man als Antwort bekommt, nein, finden wir eigentlich unmöglich. Und dass hier einfach die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind und so geht es nicht und das lassen wir uns nicht gefallen. Und also das ist sehr emotional geworden, so habe ich das jetzt eigentlich noch überhaupt nicht erlebt, also inklusive Verlassen des Sitzungssaales. Es hat sich dann, deswegen hat die Sitzung auch so wahnsinnig lange gedauert, wirklich eine sehr engagierte Debatte angeschlossen, in der viele Aspekte noch beleuchtet worden sind, die man im Blick behalten muss und die wirklich für das Gelingen einer solchen Sache auch wichtig sind. Es ist darauf hingewiesen worden, dass es ja noch ganz andere Dinge gibt als bewohnte Gebäude, die man auch begrünen kann, wie zum Beispiel Brückenpfeiler oder der Hochwasserschutz, weil es sind einfach Meter um Meter, es ist einfach Stein und da wohnt niemand drinnen, auf dem man die Kosten umlegen muss. Da kann man dann auch noch sich über die Begrünung, kann man sich auch noch wehren gegen die Graffiti-Sprühereien, die dann wieder teuer entfernt werden müssen. Also der Aspekt, der ist noch aufgekommen. Mir war es ganz wichtig, anschließend an eine Anregung von einem Kollegen aus dem Stadtrat, der berichtet hat über ein privates Bauprojekt, ein großes Bauprojekt, wo Fassadenbegrünung nicht genehmigt wurde, obwohl das mit den Kosten für die Stadt überhaupt nichts zu tun hat, war es mir nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es in anderen Städten anders gelöst wird, dass da die Stadt tatsächlich sich ganz offen ausspricht, pro Fassadenbegrünung ganz viel Information zur Verfügung stellt, auch für die Privaten, selber mit gutem Beispiel vorangeht und dann alle Player mitnimmt. Ja. Und ich weiß nicht, wie es an dem Punkt jetzt weitergeht. Also von Seiten der Verwaltung hat man viel mitgeschrieben, was da nochmal an Anregungen und Hinweise gab. Aber im Moment ist es natürlich eine sehr unbefriedigende Situation. Ich bin extrem gespannt, was da der nächste Schritt ist, ob man da umdenkt und man mal jetzt ein Signal bekommt, wie man hier zügig vorwärts kommt.
Ja, das ist aber auch, was das Verhalten des Kollegen betrifft, das ist so typisch. Das ist ja immerhin eine Koalition, aber da weiß der eine nicht, was der andere tut. Und die CSU spielt immer dasselbe Spiel. Mitregieren wollen, aber auch noch ein bisschen Opposition sein, in der Hoffnung, dass man alle Wähler damit anspricht. Aber ja, wie man so arbeiten kann, ist mir ein Rätsel. Tom, wir haben sowas Ähnliches auch im Bildungsausschuss erlebt, aber zunächst mal zu einem anderen Thema. Du bist selber Lehrer, du kennst das Thema Wechselunterricht, du kennst das Thema digitaler Unterricht. Und bei einem Tagesordnungspunkt im Bildungsausschuss ging es um das Thema digitale Geräte, Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, was da besprochen worden ist.
Ja, gerne. Also das Land gibt ja ein bisschen mehr als 1 Million Euro zur Anschaffung von sogenannten Lehrerdienstgeräten. Das ist in Regensburg so, dass für 1.800 Lehrerinnen und Lehrer, die verbeamtet sind, dann fallen schon mal die angestellten Lehrer weg. Also für diese 1.800 Lehrerinnen und Lehrer werden 1.002 Geräte beschafft von der Stadt Regensburg. Die Ausgabe soll dann stattfinden bis zum 31. Dezember 2022. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was wird angeschafft? Ja, da ist Laptop versus Tablet, Microsoft versus Apple. Und die Verwaltung hätte jetzt da gerne, dass am liebsten nur Laptops angeschafft werden, weil dann einfach der Aufwand geringer ist. Da schlagen natürlich die Lehrerinnen und Lehrer Alarm dagegen. Und das wird auch in Teilen der Verwaltung so gesehen. Das bleibt spannend. Das ist ja prinzipiell eine schöne Sache und eine gute Sache, dass jetzt die Lehrer auch mal mit Dienstgeräten ausgestattet werden. Aber ich habe mir da so ein Zitat aufgeschrieben, das da in diesem Vortrag aufgetaucht ist. Da heißt es, ich zitiere, je restriktiver die Administration, desto sicherer und verlässlicher können Geräte genutzt werden. Das klingt erstmal unverdächtig, das bedeutet aber für die Lehrenden, dass unter Umständen Kreativität, Individualität eingeschränkt wird, weil man einfach auch nicht die Apps, mit denen man sich vielleicht auseinandergesetzt hat, mit denen man schon arbeitet, die man neu entdeckt, das wird weiterhin schwierig sein, die dann zu nutzen. Es hat dann auch geheißen, naja, das ist ja kein Wünsch-dir-was-Konzert. Also das muss man im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass man da wohl wieder etwas hinterherhinken wird, hinter der digitalen Entwicklung, wie es ja jetzt auch schon ist. Fazit ist dann, dass eben pro Schule 2 Endgeräte ausgesucht werden dürfen, also entweder Microsoft Tablet und Apple Book, wie auch immer. Also prinzipiell gute Sache, aber man muss schauen, dass man wegkommt von der Standardisierung. Das wünschen sich die meisten Lehrer nicht. Das ist aber so eine Tendenz, in der es leider auch im Bildungsbereich geht, dass weiterhin die Kreativität erhalten bleibt.
Ehrlicherweise muss man dazu sagen, Tom, dass natürlich auch der Freistaat gefordert ist. Das ist ja schön und gut, wenn man die Schulen mit Endgeräten ausstattet, aber man muss auch dafür sorgen, dass man ausreichend Systemadministratoren an den Schulen hat, dass das nicht alles freiwillig an Lehrern hängt, entweder an Lehrern hängen bleibt oder dann eben bei den Zuständigen bei der Stadtverwaltung, weil das einfach zu viel wird. Das hat der Freistaat signalisiert, dass er das tun will, aber das dauert alles immer ein bisschen beim Freistaat. Aber wenigstens geht jetzt in Sachen Geräten schon mal was vorwärts, auch wenn das noch nicht zufriedenstellend ist. So, und dann haben wir ein paar Millionen ausgegeben. Zunächst mal ging es ums von Müller-Gymnasium. Was war denn da los?
Ja, das ehemalige von Müller-Gymnasium, ja. In dem ich übrigens auch schon mal ausgelagert wurde vor Jahren als Lehrer, als das Goethe saniert worden ist. Dieses ehemalige vom Müller-Gymnasium wird für 2 Millionen saniert. Das ist aber auch notwendig. Wir waren ja da zunächst mal ein bisschen skeptisch, weil wir ja eine der wenigen Städte sind, die den Luxus haben, hier ein zusätzliches Schulgelände zu haben. Aber es wurde uns dann wirklich nachvollziehbar erläutert, dass in den nächsten Jahren mehrere Generalsanierungen von Regensburger Schulen anstehen. Und dann ist es wirklich schon sehr gut, dass man hier ein Gebäude hat, auf dem man dann unproblematisch ausweichen kann.
Ja, finde ich auch. Also zunächst wird ja jetzt mal die Jakob-Muth-Förderschule dorthin ausgelagert, die ja jetzt am Salerner Berg ist. Und ja, es ist so wie in den letzten Jahren auch. Wir sanieren eine Schule nach der anderen und können froh sein, dass wir die Schüler nicht in Containern unterbringen können, sondern in einem Schulgebäude. Und dann ging es um ein anderes Gymnasium, um ein Bestandsgymnasium, aktuelles Gymnasium. Da haben wir uns eine Frage erlaubt, was furchtbar war. Worum ging es da?
Ja, das war wieder so ein bisschen eine Ernüchterung in meiner jungen Stadtratsarbeit. Also Nachfragen sind da offensichtlich nicht so gern gesehen. Also worum ging es? Das Albertus-Magnus-Gymnasium hätte wohl seit Jahren schon renoviert werden müssen. Da regnet es rein, das Dach ist undicht. Es ist wohl mittlerweile so weit, dass das ganze Gebäude Schaden nimmt, wenn hier nichts gemacht wird. Also mussten wir beschließen, dass die Flachdächer am AMG ertüchtigt und saniert werden für 1,4 Millionen Euro. Ja? Und jetzt weiß man aber, dass demnächst im Jahr, ich glaube 2025, sowieso die Generalsanierung des AMG auch ansteht. Und da haben wir uns die Frage erlaubt, ja, ist da vielleicht drüber nachgedacht worden, dass diese jetzige Ertüchtigung und die Generalsanierung, dass die miteinander korrespondieren, dass das bedacht wird, dass das praktisch ein Teil der Generalsanierung schon darstellt. Ja, das war die falsche Frage. Denn da ist dann von Seiten der Verwaltung gekommen, nein, also das Dach muss dann schon wieder weggerissen werden. Also das wir jetzt für 1,4 Millionen hinbauen, das reißt man dann 2025 wieder weg, weil es muss ja da aufgestockt werden, weil das Gymnasium wohl zu klein ist. Das war dann ganz interessant zu sehen, denn davon wusste die Frau Oberbürgermeisterin offensichtlich nichts. Und dann ist es doch ein bisschen wild hin und her gegangen. Also wir haben dann schon nochmal nachgefragt und haben dann auch gemeint, naja, da sollte man jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wo das Geld nicht so locker sitzt, dann schon drüber nachdenken. Insgesamt große Konfusion in der Koalition ob dieses Punktes.
Ja, das war wirklich ein Schauspiel. Also die Oberbürgermeisterin wusste nicht, was Teile ihrer Verwaltung planen, und innerhalb der Verwaltung hatte man den Eindruck, dass das Hochbauamt eine andere Auffassung war als das Schulamt. Insgesamt ist es natürlich Unsinn. Der einzig logische Schritt wäre gewesen, den Versuch zu unternehmen, die Generalsanierung vorzuziehen, aber jetzt nicht für 4 Jahre ein Dach draufzusetzen für 1,4 Millionen, das dann wieder wegzureißen und mit einer kompletten Generalsanierung neu zu beginnen. Aber
vielleicht so ist es. Dazu noch, weil man, glaube ich, da auch sieht, wie miteinander umgegangen wird, auch im Stadtrat. Du wolltest ja einen dritten Redebeitrag liefern, und dann hat man dich darauf hingewiesen, dass zweimal schon gesprochen, dreimal geht nicht. Dann ist uns von Seiten der Grünen vorgeschlagen worden, wir sollten doch den Antrag stellen, ein drittes Mal reden zu dürfen, was wir dann auch gemacht haben. Und dann ist dieser Antrag auf einen dritten Redebeitrag unseres Fraktionsvorsitzenden dann natürlich von der Koalition abgelehnt worden, was mich dann zu meinem ersten Zwischenruf in der Stadtratstätigkeit veranlasst hat, irgendwie schamt's euch. Weil das einfach wirklich ein unmöglicher Umgang ist in einem Ausschuss, ja, wo man ja vernünftige Lösungen suchen möchte. Aber das ist so ein bisschen, so geht's zu.
Ja, so arbeiten die leider. Und wie die arbeiten, hat man dann auch gesehen, als es noch um einen Antrag der Grünen ging.
Genau, also die Grünen haben dann einen Antrag gestellt, dass auf dieses Flachdach am AMG, das saniert wird, dass da eben auch drüber nachgedacht wird und geprüft wird, dass da eben Solarmodule, Begrünung etc., was ja mittlerweile Standard ist, ja, dass die Verwaltung sich da eben auch drum kümmert. Was dann ganz interessant war, weil die Frau Oberbürgermeisterin bei der Abstimmung dann sofort ihre Hand gehoben hat und sagt, ja, das ist eine gute Sache. Und dann wieder erneute Konfusion in der Koalition, weil die natürlich so konditioniert sind, da kommt was von der Opposition, da dürfen wir uns nicht melden. Jetzt meldet sich aber die Frau Oberbürgermeisterin, dann haben sie sich alle angeschaut. Dann wurde das Ganze wiederholt auf deine Nachfrage hin, ob denn jetzt die Koalition nicht mal mehr das macht, was die Frau Oberbürgermeisterin macht. Mit dem Ergebnis, dass dann bei der nächsten oder bei der erneuten Abfrage des Stimmverhaltens plötzlich die Koalition den Antrag der Grünen doch gut gefunden hat, bis auf einen CSU-Abgeordneten, der sich persönlich offensichtlich beleidigt gefühlt hat, der in dieser Sitzung im Übrigen in meinen Augen sowieso eine sehr unglückliche Figur gemacht hat, weil er permanent nichts zur Sache, sondern einfach nur die Kolleginnen und Kollegen gemaßregelt hat, man solle es sich doch bitte kurz fassen und das stünde doch in der Vorlage und so weiter. Also wenn man nicht mehr im Ausschuss debattieren darf, dann kann man sich, glaube ich, das Ganze insgesamt sparen. Also da war ich schon auch etwas verärgert.
Ja, ist echt bitter, weil man so das Gefühl hat, diese Koalition hat sich selber so ein paar Jahre gegeben, um erstmal zu lernen, wie regieren geht. Und so kann man mit einer Stadt nicht umgehen. Also man kann nicht in der Stadt sagen, jetzt probieren wir es mal 2-3 Jahre und vielleicht können wir es dann, weil das ist schon ziemlich dilettantisch, was da abläuft. Aber ist, wie es ist, kann man nicht ändern. Ich will noch ganz kurz berichten aus dem, also es war noch Planungsausschuss letzte Woche, da war in meinen Augen eines der wichtigsten Themen die Weiterentwicklung des Recyclinghofs, also des Geländes an der Markomannenstraße. Da muss einiges umorganisiert werden, wird dadurch noch kundenfreundlicher, als es ohnehin schon ist. In der Vorlage war keine Rede von einem zusätzlichen Recyclinghof im Stadtnorden, weil die CSU ja immer so tut, als käme das demnächst. Da gibt es noch überhaupt keine Planung, so ehrlich muss man sein. Und dann war Jugendhilfeausschuss. Im Jugendhilfeausschuss war das spannendste Thema, die Stadt Regensburg hat die Verwaltung hat eine Befragung von jungen Menschen gemacht, und zwar im Alter von 14 bis 27. Diese Befragung war nicht repräsentativ. Da wurde geworben über Facebook, über Instagram und so weiter. Es haben sich aber insgesamt 1000 junge Leute daran beteiligt, 1043, um genau zu sein. Aber man hat dann schon gesehen, es war nur eine bestimmte Altersgruppe schwerpunktmäßig vertreten. Es waren vorwiegend junge Leute, die aus dem akademischen Umfeld kamen. Aber sei es drum, die Ergebnisse dieser Jugendbefragung haben nicht überrascht. Sie haben nämlich zum einen deutlich gemacht, dass junge Leute unter der augenblicklichen Corona-Pandemie brutal leiden. Brutal leiden. Also das war die Hauptantwort, was mit den jungen Leuten passiert ist in dem letzten guten Jahr. Und diese Befragung hat eben auch deutlich gemacht, dass die jungen Leute sich am meisten wünschen, dass sie mit Freundinnen und Freunden was machen können, dass sie nach draußen gehen können, dass sie draußen was machen können, ohne Konsumzwang und so weiter. Und dann gab es eine Debatte natürlich wieder zu dem Thema Betretungsverbot, und die beiden Bürgermeister, die in der Sitzung anwesend waren, das schafft eine oder einer jetzt offensichtlich nicht mehr allein, haben dann versucht, das zu rechtfertigen. Wer diese Jugendbefragung ein bisschen ernst nimmt, kann der Stadtspitze das Thema Betretungsverbot eigentlich nur um die Ohren hauen. Also so kann man mit jungen Leuten nicht mal umgehen, wenn es keine Corona-Pandemie gibt. Aber in einer Zeit, wo die jungen Leute überhaupt nichts anderes haben, als nach draußen zu gehen und sich draußen hinzusetzen, ist das ein Schlag ins Gesicht. Das haben wir wieder versucht zu thematisieren, aber das perlt an der Stadtspitze ab. Ist denen völlig egal. Wir werden bei dem Thema nicht locker lassen und die jungen Leute tun es auch nicht. Ich habe in den letzten Tagen das genau beobachtet, wie es dazugeht auf der Jahninsel und am Grieserspitz. Ich finde es super. Ich finde es super, wirklich. Natürlich gibt es manche Dinge, die stören mich auch. Also ich weiß nicht, warum man da irgendwie so eine Verstärkerbox mitnehmen muss. Die braucht es eigentlich nicht. Aber wenn man dann runtergeht und mit den jungen Leuten redet, und ich habe das am Wochenende selber gemacht, dann sind das alles vernünftige Leute und man kann mit denen gut reden. Und deshalb ist das Betretungsverbot Quatsch. So, das war's, ihr Lieben. Bedanke mich sehr, sehr herzlich. Diese Woche sind keine Sitzungen. Dafür ist dann nächste Woche nochmal recht heftig. Und dann hat auch der Stadtrat Pfingstferien. Herzlichen Dank und lasst euch bitte den Idealismus nicht nehmen. Kommunalpolitik muss nicht so schlimm sein, wie diese Koalition es vormacht, sondern es kann richtig Spaß machen. Und spätestens in 6 Jahren wird das alles wieder anders. Also, und ich hoffe, es war für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen interessant.
Den Podcast Stadtrat aktuell können Sie übrigens auf allen gängigen Podcatchern abonnieren. Das heißt, Sie finden ihn unter anderem auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen. Genauso freut es uns natürlich, wenn Sie Freunden oder Bekannten von unserem Podcast erzählen. So können wir mehr Regensburgerinnen und Regensburger erreichen und wichtige Nachrichten aus dem Stadtrat vermitteln. Außerdem können Sie sich natürlich jederzeit mit Fragen oder Anregungen an uns wenden. Dazu erreichen Sie uns am einfachsten per E-Mail unter info@brücke-regensburg.com. Bis zum nächsten Mal bei Stadtrat aktuell. Musik: Lukas Kunze.